Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon begrüßt Sie Dirk Fuhrig. Wir stellen Ihnen heute den französischen Schriftsteller und Sprachenretter Jean de Palacio vor und Nora Bonsons neuen Roman Reichskanzlerplatz. Zunächst aber David Wagner. Sein aktuelles Buch heißt Ferkin und spielt in Istanbul. Am Schicksal einer älteren Frau lässt der Schriftsteller die Geschichte der Türkei von der Republikgründung bis zu den Protesten im Gezi-Park 2013 Revue passieren. Thomas Palzer.
Ferkin ist Istanbuler Armenierin, Türkin, um die 70 und lebt in Istanbul in einem Haus, das ihr Vater ersonnen hat, wenn auch nicht gebaut, und auf dessen Rampe ein Kleinwagen und die Sportausführung eines weißen Mercedes parken. Ferkins Vater hat viel Geld verdient, denn in den 1950er Jahren gründete er den größten Elektrokonzern der Türkei. In dem Haus dicht am Bosporus lebt Ferkin zusammen mit ihrer Assistentin Nevin und dem Dobermann Baron. Und dort wird sie von dem 45-jährigen Berliner Schriftsteller David Wagner besucht, der Ferkin bei einer frühsommerlichen Berliner Gartenparty kennengelernt hat. Eigentlich will Wagner, der im Roman mit seinem eigenen Namen genannt wird, über den türkischen Boom der Shopping-Malls schreiben, aber dann beginnt die 1946 geborene Türkin, ihm ihr Leben zu erzählen, die Geschichte ihrer Familie vor der Folie des 20. Jahrhunderts aufgespannt. Wagner also erzählt, wie Ferkin ihr Leben und das ihrer Familie erzählt, nämlich während sie in ihrem Haus den Gast bewirtet, mit diesem durch Istanbul spaziert oder nach Anatolien reist, an die lykische Küste und an die iranische Grenze. Das geschieht in kräftigen Farben und Pinselstrichen, aber gleichwohl mit Nuancen und einfühlsam. Es geht dabei um Ferkins Kindheit am Bosporus und ihre Großmütter, die 1915 den Genozid an den Armeniern überlebt haben. Es geht um Schweizer Internatsjahre, lukrative DDR-Geschäfte im geteilten Berlin, um Paris im Jahr 1968. Ferkin hat dieses Jahr zusammen mit der Tochter eines stinkreichen Istanbuler Schrotthändlers, einem Partygirl, wie sie sagt, in der französischen Hauptstadt verbracht.
Ginestra und ich saßen oft in einem Café in der Nähe der Sorbonne, bestaunten die Proteste und marschierten manchmal sogar mit. Es passierte so viel, dass ich ständig Hunger hatte. Ich musste jeden Tag Fleisch essen, am liebsten Tartare du Bœuf mit Zwiebeln und Kapern, während um die Place du Panthéon herum Pflastersteine ausgegraben und Barrikaden gebaut wurden. Ich wusste noch nicht, aber das wusste ja kaum einer, das probierten die Studenten gerade aus, dass Widerstand, dass eine Revolte möglich war. Ich wusste nur, dass protestierende Studenten in der Türkei sofort erschossen worden wären, was in Istanbul und Ankara im Jahr darauf leider auch passierte, als sie dort Ähnliches versuchten.
Ferkin kommt vom Hundertsten ins Tausendste, ohne den Faden zu verlieren. Das ist natürlich das Verdienst der unsichtbaren Hand ihres Ghostwriters David Wagner. Ferkin ist deshalb ein Roman, weil Wagner die Erzählungen seiner Freundin zu einem solchen komponiert hat. Das Material stammt von der armenischen Türkin, die Gestalt von Wagner. Ferkin ist eine Bohemienne, die in ihrem beeindruckenden Leben wenig ausgelassen zu haben scheint. Neben einem runden Dutzend Ehemänner, darunter ein Deutscher, unterhielt sie eine Reihe von Liebschaften und betrieb lukrative Geschäfte mit der DDR, in die sie dank ihres türkischen Passes problemlos ein- und ausreisen konnte.
Auf jeden Fall brachte ich ein bisschen Glamour in den grauen Warschauer Pakt. Damals ging ich noch in Mailand zum Friseur und nicht zu Louis Alexandre in Paris. Meist trug ich einen meiner Pelzmäntel, vielleicht sogar das biedere Nerzjäckchen, das meine Düsseldorfer Schwiegermutter mir geschenkt hatte. Und selbstverständlich kam ich nie mit leeren Händen nach Ostberlin. Ich brachte Nüsse, Datteln und Feigen aus dem Morgenland mit.
In den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ist sie in berühmten New Yorker Künstlerkreisen unterwegs. Und es geschieht noch etliches mehr. Gleichzeitig engagiert sie sich in der Politik und obwohl sie sich für die Unterstützung der AKP entscheidet, setzt sie sich vehement für die armenische Sache ein. Kurz, Ferkins Leben ist eines voller Widersprüche. David Wagner führt uns eine bemerkenswerte Biografie vor Augen, eine, die glaubhaft ist, selbst an den Stellen, die womöglich fiktiv sind. Hier kollidiert die Objektivität des okzidentalen Geschichtsbegriffs mit der heiligen Subjektivität des Orients. Und Wagner löst das Problem auf elegante Weise, indem er beide Instanzen miteinander versöhnt, Ferkin mit sich selbst. Erzählt wird letztlich vom Dasein des Menschen und davon, dass Humanität nicht in den Menschenrechten aufgeht. An einer Stelle fragt der Schriftsteller Wagner seine Freundin, ob sie sich das alles ausdenke. Sibyllinisch lautet deren Antwort:
Welcome to Türkiye, my dear.
Am Ende des Buchs erfährt der Leser, dass es Ferkins Traum als Heranwachsende war, Toilettendame zu werden. Und jetzt, mit 70 Jahren, erfüllt sich dieser Wunsch durch das Angebot einer Filmproduktion. Subjektivität und Objektivität schießen hier ein letztes Mal zusammen.
David Wagners Ferkin gibt's bei Rowohlt. 400 Seiten kosten 26 Euro. Magda Goebbels, das war die Frau des NS-Propagandaministers. Nora Bonson stellt diese zweifelhafte Figur ins Zentrum ihres Romans Reichskanzlerplatz. Die Schriftstellerin interessierte sich auch schon in ihrem früheren Roman Schutzzone etwa für das Zusammenwirken von individuellem Schicksal und der allgemeinen Geschichte. Wiebke Poromka findet Reichskanzlerplatz nicht nur elegant geschrieben, sondern auch glänzend unterhaltsam.
Dem Bild von Magda Goebbels literarisch ein entscheidendes Detail hinzuzufügen, wäre vermutlich schwer möglich. Zu umfassend ist die Quellenlage. Es wäre aber auch heikel, das Wirken dieser ersten Frau im Staate, vom NS-Regime zur deutschen Vorzeigemutter stilisiert, allzu freimütig zu fiktionalisieren. Nora Bosson umgeht in ihrem Roman Reichskanzlerplatz diese neuralgischen Punkte durch die Wahl der Erzählperspektive und des erzählerischen Rahmens. Magda Goebbels tritt zunächst 19-jährig als Randfigur in Erscheinung und wird es in gewisser Hinsicht auch im Verlaufe des Romans bleiben.
Am Sonntag überreichte ich Helmuts Stiefmutter einen Nelkenstrauß. Ich wusste noch nicht, dass sie als Kommunistenblumen galten, und seine Stiefmutter ließ sich nichts anmerken. Mir fielen ihre großen, kühlen Augen auf. Und ihr Gesicht erinnerte mich an die Marmormadonna, die ich auf einer Florenzreise mit meinen Eltern gesehen hatte.
Hans Kesselbach heißt der Erzähler des Romans, ein fiktiver Charakter, der vage an ein historisches Vorbild, einen studentischen Liebhaber mag, das angelehnt ist. Bei Nora Bosson wird er zu einem Schulfreund ihres Stiefsohns Helmut aus erster Ehe mit dem Industriellen Günther Quandt. Kesselbach erzählt, und das ist die zweite prägnante Setzung Bossons, rückblickend aus dem Jahr 1944 von den politischen Entwicklungen, von seinen Jugendjahren ebenso wie vom eigenen Agieren nach 1933 und aus Umstände halber zunehmender Distanz von Magda Goebbels Aufstieg in die Sphären der Macht. Die ungeheuerliche Episode, die Tötung von 6 ihrer 7 Kinder und ihr anschließender Suizid, prägend für ihr posthumes Bild, kann Bosson auf diese Weise innerhalb der Handlung aussparen und in die knappe Nachrede verlegen. Das macht es möglich, Magda Goebbels nicht als Monster, stattdessen vor allem als eine Figur zu erzählen, die das Vermögen zur äußeren Wandlungsfähigkeit um des persönlichen Aufstiegs willen perfektioniert hat. Ebenso wie der titelgebende Reichskanzlerplatz, den zeitläufend entsprechend umgetauft wird, ab April 1933 hieß er Adolf-Hitler-Platz, nach dem NS-Regime erhielt er seinen ursprünglichen Namen wieder, 1963 wurde er nach dem verstorbenen Bundespräsidenten Theodor Heuss benannt, nimmt auch die spätere Magda Goebbels verschiedene Nachnamen an. Aus Magda Behrendt wird Magda Friedländer, später Ritschel und Quandt, bevor sie den Namen des Reichspropagandaleiters annimmt. Und damit wird sie, trotz der Einzigartigkeit ihrer individuellen Schuld, auch zu einer symptomatischen Figur. Nora Bosson führt in Reichskanzlerplatz in verschiedenen Spielarten diese, wenngleich nicht neue, Einsicht vor Augen. Dass der ungebremste Wille zum Fortkommen sich mit undemokratischen, verbrecherischen Kräften, wo nicht verbündet, so doch immerhin arrangiert. Für Kesselbach selbst wird die Notwendigkeit, seine Homosexualität zu verbergen, zum Nukleus der inneren und äußeren Korrumpierbarkeit. Ein permanentes Ja, aber.
Natürlich habe ich Magda geholfen, das streite ich nicht ab, aber das war früher.
Oder
der Vollständigkeit halber möchte ich aber erwähnen, dass ich bei den letzten halbwegs freien Wahlen im Frühjahr 33 meine Stimme den Liberalen gegeben habe.
Und ganz typisch auch ein Satz wie dieser.
Mitte Juni hatte ich meinen Mitgliedsantrag für den Bund nationalsozialistischer deutscher Juristen eingereicht, denn es war nun eben wie es war und einer gefallenen Staatsform durfte man nicht nachtrauern.
Wenn Kesselbach, der in den diplomatischen Diensteintritt auf dem offiziellen Parkett Contenance wahrt, dann wahrt er sie auch als Erzähler. Aber gerade der elegante, unaufgeregte Ton des Romans lässt die Abgründe dieser Jahre ebenso wie den Willen zu Abwiegelungen und Biegsamkeit so vieler Einzelner umso eindrücklicher werden. Die dritte Zentralfigur von Bossons Roman, obgleich im Hintergrund bleibend, ist Magdas Mann aus erster Ehe, Günther Quandt, Oberhaupt einer Unternehmerfamilie, die nicht nur zu den Profiteuren des Ersten Weltkriegs zählt, sondern zum Kreis der unmittelbaren Unterstützer Hitlers gehört und erhebliches Vermögen durch Zwangsarbeit während des NS-Regimes akkumuliert.
Im Oktober folgte auf Magdas Ehekrise die Krise der Wirtschaft. Und Quandt tat noch einmal, was er im Frühsommer getan hatte. Er setzte Menschen vor die Tür. Anders als bei Magda trauerte er ihnen nicht nach und er zahlte ihnen auch keine Abfindung. Er handelte wie fast jeder Unternehmer in diesem Herbst und die Stadt war plötzlich überfüllt mit Zeit. Niemand brauchte noch die Minuten und Stunden und Jahre der Arbeiter. Sie waren keine Sekunde eines Günther Quandt mehr wert. Und die Entlassenen drängten sich vor den Volksküchen oder saßen mit einer Flasche Bier auf dem Bordstein und blickten ins Nichts.
Der Quandt-Dynastie gilt auch die unmittelbarste und in ihrer Lakonie durchaus scharfe Kritik, die Nora Bosson ihrem Roman als Nachbemerkung anfügt. Wenn es über Magda Goebbels Sohn Harald aus der Quandt-Ehe heißt:
Nach dem Krieg führt ihr Sohn Harald zusammen mit seinem Halbbruder Herbert die Unternehmerdynastie fort. Die Quandts sind bis heute eine der reichsten und wirtschaftlich mächtigsten Familien Deutschlands.
Diese Nachbemerkung korrespondiert auf mehr als unterschwellige Weise mit den dem Roman vorangestellten Zeilen, die einer Inschrift des Friedhofs von Pritzwalk entnommen sind, wo sich die Familiengrabstätte der Quandts befindet.
Was ihr seid, das waren wir. Was wir sind, das werdet ihr.
Reichskanzlerplatz, obgleich oder gerade in einem Ton gehalten, der aus unserer Zeit gefallen scheint, erzählt also von historischen und individuellen Kontinuitäten, die allzu gern ausgeblendet werden. Und vielleicht ist es der besondere literarische Kniff von Bossons Roman, dass er sich zugleich den Mantel glänzender Unterhaltung überzuwerfen versteht.
Wiebke Poromka war das über den Reichskanzlerplatz von Nora Bosson. Surkamp Verlag, 295 Seiten, 25 Euro. Jean de Palacio, dieser 1931 geborene französische Schriftsteller und brillante Hochschullehrer, ist bislang in Deutschland kaum bekannt. Das will die Verlegerin und Übersetzerin Alexandra Beilharz dringend ändern. Ich habe mit ihr über das Porträt gesprochen, Jean de Palacios Roman über einen fanatischen Forscher, der Sprachen retten will. Frau Beilharz, willkommen.
Guten Tag.
Jean de Palacio, wer ist das denn? Er hat in hohem Alter eigentlich erst angefangen, Romane zu schreiben.
Ja, er hat eine große Fangemeinde. Also man merkt das auch jetzt noch, wo er ja nun 93 Jahre alt ist. Er hat zum Beispiel einen Twitter-Account, also er ist durchaus modern. Da hat er 1200 Follower.
Immerhin,
Blog, ja. Er hat einen Blog und es wird jetzt auch demnächst ein Buch erscheinen mit dem Titel Lune décadente, also dekadente Monde vielleicht, zu seinen Ehren, wo sich also alle seine Freunde und Verehrer versammelt haben.
Sie kennen den schon sehr lange aus Ihrer Studienzeit in Paris. Warum ist denn heute für Sie sein Werk so wichtig, dass Sie ihn jetzt ja im Prinzip erstmals ins Deutsche übersetzt haben und in Ihrem eigenen Verlag herausbringen?
Ja, das liegt daran, dass in einer von Schnelllebigkeit geprägten Zeit wie der unsrigen sein Werk also sowohl durch die Themen als auch durch die sprachliche Gestaltung hervortritt. Der Sprache wird bei Jean de Palacio ein hoher Stellenwert eingeräumt und außerdem fand ich auch die intertextuellen Bezüge bei ihm sehr interessant. Also er verweist sehr häufig auf Kultur, Literatur, Musik.
Ja, Sprache, da geht es ja nicht nur um die Sprache, in der er schreibt, sondern es geht darum, dass in dem Roman, das Porträt, über den wir sprechen, da ist die Hauptfigur Maurice Guillon, der ist ein weltberühmter Linguist und setzt sich für bedrohte Sprachen ein, Dialekte und Sprachen, die heute wie Tausende und Abertausende von Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht sind, heißt es im Vorwort. Warum ist es denn dem Protagonisten und auch dem Autor Jean de Palacio so wichtig, alte Sprachen zu bewahren?
weil Sprache zu bewahren auch Kultur zu bewahren heißt und auch Kulturen vor dem Aussterben zu bewahren. Und auch das ist gerade heute sehr wichtig, wo auch durch die Digitalisierung natürlich viele Sprachen doch etwas verloren gehen und das Englische immer mehr überhand nimmt. Wobei das auch nichts gegen das Englische sein soll. John de Palacio zum Beispiel ist auch ein bedeutender Anglist.
Ja, Mary Shelley ist, glaube ich, auch ein Spezialgebiet von ihm, nur genau. So am Rande. Ja. Lassen Sie uns doch mal hineingehen in diesen Text, der ja sehr dicht ist, auch sehr humorvoll ist, sehr verzweigt und auch ein bisschen skurril. Ich will mal hier ein paar Zeilen lesen. Maurice Guillon, also die Hauptfigur, hatte sich zum Jäger entwickelt, aber nicht zum Prämien-, Kopfgeld- oder Wildjäger. Er war ein Jäger der Sprache. Er jagte ausgefallenen Idiomen, verlorenen oder im Verschwinden begriffenen Sprachen nach. Ihn interessierten Sprachen mehr als Lebewesen. Das Überleben eines kleinen Säugetiers oder eines seltenen Fisches bedeutete ihm wenig. Dagegen traf ihn der Tod einer Sprache, gleich ob höfische Rede oder Dialekt, wie ein persönlicher Trauerfall. Das sind ja herrliche Sätze. Das ist ja ein ziemlicher Sonderling, dieser Forscher.
Ja, das ist auch eine Ebene des Romans, die durchaus auch einen spannenden, zeitgemäßen Aspekt wiedergibt, nämlich eben das Leben eines Forschers, dessen Leidenschaften, also jetzt wie hier bei Maurice Guillon, die Sprachforschung, eben auch Neid und Intrigen hervorruft.
Ja, ist auch eine, so ein bisschen eine satirische Ebene. Dennoch ist das ja kein rein weltferner, zerstreuter Professor, so klischeehaft. Es heißt zum Beispiel, Maurice Guillon war kein Asket. Man wusste von einigen Liebschaften. Er lernte Italienisch von den Lippen einer Italienerin, Niederländisch von den Lippen einer Flämin. Also es ist aber auch eine Art Lebemann, ein kleiner Don Juan. Wie fügt sich das bei diesem Romanhelden, bei dieser Figur denn zusammen?
Ja, da gibt es dann auch wirklich eine Ebene mit einer Liebesgeschichte, die sich auch sehr schön liest. Und da spielt auch die Sprache eine Rolle. Da geht es darum, dass der Verlust der Sprache, also nicht nur für den konkreten Verlust einer Sprache steht, sondern auch für die Unfähigkeit der Menschen, miteinander zu kommunizieren.
Alexandra Beilhardt, Sie haben im vergangenen Jahr einen eigenen Verlag gegründet, den Flur Verlag in Heidelberg. Was ist denn das für ein Projekt und vor allem, wie passt denn Jean de Palacio in Ihr Verlagsprofil hinein?
Also ich bin vom Studium her Romanistin und habe sehr lange als Literaturübersetzerin für andere Verlage gearbeitet. Und das war schon länger mein Wunsch, einen Verlag zu gründen mit dem Schwerpunkt, auch französische Texte zugänglich zu machen. Und zwar sowohl alte, vergessene Texte als auch neue, ungewöhnliche Texte, wie eben das Porträt von Jean de Palacio. Und der Name Flur Verlag hat auch eine doppelte Bedeutung, nämlich die Flur, also in Wald und Flur, und der Flur, also einmal eine Landschaftsform und einmal ein Gang oder ein Korridor. Und das soll bedeuten, dass es auch in meinem Verlag um Zwischenräume geht, dass man von einem zum anderen Ort gelangt. Das wäre auch so etwas mein Ziel.
Das Porträt ist ja einer von 6 Romanen, die Jean de Palacio alle schon in hohem Alter in Frankreich veröffentlicht hat. Jetzt ist der erste auf Deutsch erschienen. In Ihrer Übersetzung, wie geht es denn damit weiter? Planen Sie denn auch, die anderen Romane noch ins Deutsche zu bringen?
Ja, durchaus. Ich muss dazu sagen, die Übersetzungen der Werke von Jean de Palacio sind aufgrund der sprachlichen Schwierigkeiten eine große und interessante Herausforderung für Übersetzer. Und ich plane auf jeden Fall im nächsten Jahr einen weiteren Roman mit dem Titel Veturia zu übersetzen und herauszubringen. Da geht es um eine Statue in den Tuilerien, die lebendig wird.
Alexandra Beilhartz, vielen Dank für dieses Gespräch über Jean de Palacio und seinen Roman Das Porträt.
Vielen Dank.
136 Seiten hat das Buch, es kostet 18 Euro und ist im Flur Verlag Heidelberg erschienen. Eine Meldung habe ich noch für Sie zum Schluss. Die Zeitschrift Buchmarkt stellt ihr Erscheinen zum Jahresende ein. Sinkende Abonnements und Anzeigenerlöse haben dem Magazin, das zuletzt noch online zu lesen war, zugesetzt. 59 Jahre lang hat Buchmarkt, dessen Redaktion in Meerbusch angesiedelt ist, die Verlagswelt begleitet. Vor einem Jahr war der legendäre Gründer Christian von Zittwitz gestorben und nun also nach dem Buchreport, der im vergangenen Dezember Insolvenz anmelden musste, das aus für eine weitere wichtige und traditionsreiche Stimme im deutschsprachigen Buch- und Verlagsgeschäft. So viel für heute hier im Büchermarkt. Die folgende Sendung nach den Nachrichten Forschung aktuell ist dem Mikroplastik auf der Spur. Dirk Fuhrig sagt bis bald.